Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Till Pitchell von Roadrunner. Viel Spaß!
Das erste Produkt, was wir verkauft hatten, waren Laufgruppen für Unternehmen, weil wir Brainstorming fing zu der Zeit an, als diese ganzen Firmenlaufgeschichten waren. JP Morgan Chase, B2Run, City Run hier, Sparkassenmarathon da. Und wir wahnsinnig gute Erfahrungen im Cold Outreach gemacht haben und im Kontakt mit Unternehmen, mit denen ich schon stand, um denen Leistungen zu verkaufen, um die Teams, die sie angemeldet haben für diese Läufe, ein bisschen vorzubereiten und einen Benefit mit reinzuspielen, der nochmal eine Wertschätzung gibt, außer wir wollen, dass ihr Werbung für uns lauft. Mein Co-Founder Vincent, mit dem ich Roadrunner dann am Ende gegründet habe, ist ein Basketballkumpel von mir. Wir haben uns auf einen Kaffee getroffen, wir haben drüber gesprochen. Ich habe ihn gefragt, ob er jemanden kennt, der mir helfen kann. Er hat nach links geschaut, nach rechts geschaut, gesagt, nee, er sieht niemanden, aber er hätte Bock. Wir haben das immer wieder in Gesprächen, dass das Thema Employer Branding mit aufkommt. Das sehen wir aber als ganz klaren Nebeneffekt davon, wenn Gesundheit strukturell gelebt wird. Wenn man das als Plakette außen drauf klebt, damit es da ist und der Betriebsrat vielleicht happy, dann ist es zum Scheitern verurteilt.
Die wunderbare Geschichte von zwei Freunden, die Basketball zusammenspielen und dann die Firma gründen, mit der sie Unternehmen dabei helfen, richtig fit und gesund zu werden. Heute geht's um Roadrunner Health Management. Bei mir ist Gründer Till Pitchell und damit moin und willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich mache das hier schon seit einer ganzen Weile. 2018 habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen. Hier geht es um die neue Arbeitswelt. Hier geht es also um die Frage, wie wir sie menschenfreundlicher gestalten können, welche Trends sollten wir dabei beobachten, welche Technologien helfen uns dabei, welche Methoden, aber auch welche Haltung hilft uns eigentlich dabei, unser Leben und unsere Arbeit neu zu gestalten. Till Pitchell, wie gesagt, heute bei mir, freue mich riesig, dass er am Start ist, aus Wiesbaden zugeschaltet, als frisch gebackener Daddy, der wenig geschlafen hatte, aber erzählt, wie sie jetzt diese Company aufbauen, Roadrunner Health Management, so heißt die Firma, und wie sie Unternehmen dabei helfen, richtig fit und gesund zu werden. Und tatsächlich ist ja das Thema Gesundheit so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet und behandelt worden in den letzten Jahrzehnten. Wir kennen das als BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, und da kommen sie jetzt mit einer innovativen Denke rein, mit Technologie und mit einem großen Netzwerk, das sie jetzt ausbauen, und er erklärt uns, wie das geht. Die Story von Till ist auch schon interessant. Er hatte nach seinem Studium auch schon eine Firma gegründet. Da ging es darum, auch den Fitnessstudios mal zu helfen, indem man untersucht, warum gehen Leute eigentlich, warum kündigen Leute oder warum bleiben die Leute auch in Fitnessstudios. Da haben sie viel gelernt, wurden auch ausgezeichnet, und dann irgendwann hat er also mit seinem Kumpel Vincent die Roadrunner Health Management GmbH gegründet, und die haben viel vor. Die bauen gerade ein großes Netzwerk mit Trainern in ganz Deutschland auf und erklären uns, wie sie Unternehmen ganz pragmatisch dabei helfen, fit zu werden. Tatsächlich ist Till auch selber noch Personal Trainer und macht das auch noch, wenn er nicht auch noch als Vater unterwegs ist. Und wir schauen uns heute an, wie das geht. Eine wunderbare Geschichte. Lasst euch mitnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Wenn es euch gefällt, drückt auf Abonnieren. Das wäre cool, wenn ihr das noch vor dem Hören einmal erledigt. Ich gebe euch kurz 5 Sekunden Zeit. Ihr geht in eure Podcast-App, klickt einmal drauf und verpasst zukünftig keine Episoden mehr. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Sagt es euren Freunden, denn hier gibt es immer jede Woche neue Stories von Menschen, die mutig, neugierig und optimistisch ans Werk gehen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Moin Till.
Moin Gabriel, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Von wo aus bist du heute mit am Start?
Ja, du grüßt aus Rostock, ich grüße aus Wiesbaden. Zwei schöne Städte, aus denen wir uns hier raus unterhalten.
Das hatten wir im Vorgespräch, oder? Du kennst die Ecke hier oben sogar ein bisschen, oder?
Ja, ein bisschen. So das Touri-Programm habe ich mal mitgenommen, bei herrlichen 4 Grad und Nieselwetter. Und trotzdem ist mir die Stadt erstmal als schön in Erinnerung geblieben.
Das freut mich. Ich habe ja auch schon mal überlegt, ob ich so ein Guide, Touri-Guide-Programm mache, wo ich dann so podcastmäßig einfach mal hier meine Stadt zeige, weil es gibt hier so DDR-Plattenbau-Romantik, das war mal früher so ein Hashtag auf Insta. Dann gibt es so Fischkutter, hast du vielleicht gesehen, Strandkörbe. Hier wurde übrigens der Strandkorb auch erfunden bei uns. Dann hast du so Kreuzfahrtschiffe, AIDA. Aber heute soll es ja nicht um Tourismus gehen, sondern um Gesundheit und auch um Sport und um dich und um euch. Ich freue mich, dass du da bist. Und auch du darfst zu Beginn meiner mittleren Tochter Mathilda mal erklären, was du tust. Die spricht ja hier das Intro ein und meine Gäste dürfen ihr erklären, was sie so machen. Was würdest du ihr sagen?
Ich würde ihr sagen, dass ich jeden Tag dafür sorge, dass Leute durch ihre Arbeit gesünder werden.
Das ist schön. Aber das bedarf noch weiterer Fragen und Erklärungen wahrscheinlich. Sie wird wahrscheinlich sagen, wahrscheinlich, was für ein Job soll das denn sein? Ne? Wird sie wahrscheinlich fragen.
Ja, da höre ich auch von den Erwachsenen in dieser Welt. Das ist gar kein Problem. dafür sind wir ja da, um darüber zu sprechen. Am Ende vom Tag geht es darum, Unternehmen und Organisationen zu zeigen, wie wir Arbeit gesünder gestalten können und wie wir dafür sorgen können, dass die Jobs, die wir alle machen, am Ende vom Tag, ja, uns nicht kaputt machen. Das ist, glaube ich, so kindgerecht, wie ich es erklären könnte.
Wie fit bist denn du gerade? Bist du richtig kerngesund gerade?
Ich bin topfit, taufrisch, gut gelaunt. Das Ausgeschlafen klammer ich mal aus. Ich bin seit kurzem Vater. Die Nacht heute hatte 2,5 Stunden, aber
ich kenn's noch.
nix, was ein Espresso nicht lösen könnte.
Man lernt den Mittagsschlaf kennen und auch schätzen, ne? Zumindest am Wochenende, wenn es mal möglich ist. Ja.
Ja, heute ging das nicht.
Da gibt es ja immer so die gefühlte Temperatur der Gesundheit und man kann es aber auch messen und tracken. Machst du das auch für deine eigene Gesundheit? Nutzt du da Uhren, Ringe, Bänder? Es gibt ja so viel heutzutage.
Ein Whoop trage ich. Also ich nutze es tatsächlich, wobei ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich habe verpasst, die Verlängerung zu kündigen. Ich wollte es eigentlich lassen. Ich hatte früher eine Apple Watch, habe dann gemerkt, boah, ey, noch ein iPhone am Handgelenk ist Quatsch. Das ist noch ein Bildschirm mehr im Leben, das wollte ich nicht. Dann habe ich gesagt, gut, ich will es trotzdem irgendwie tracken. Und am Ende vom Tag, ich bin seit anderthalb Jahren, du merkst, ich bin nicht ganz wach, seit anderthalb Jahren, also quasi 90 Minuten in Jahren gerechnet, bin ich jetzt beim Whoop. Und ich bin grundsätzlich zufrieden mit dem Tool. Ich merke nur für mich, ich bewege mich wahnsinnig viel. Also das sagt mir, ich hätte einen Tagesdurchschnitt von 17.000 Schritten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt Zielgruppe dafür bin, die ihre Daten sehen muss, um sich mehr zu bewegen.
Du machst es eh, ne? Weil es dir wichtig ist, ja. Und ihr helft vor allen Dingen auch Unternehmen, gesünder und fitter zu werden und auch irgendwie zu checken und zu tracken, wo man da vielleicht steht. Aber bevor wir da richtig einsteigen, wollen wir dich auch erstmal ein bisschen kennenlernen, Till. Wo kommst du denn eigentlich her? Bist du in Wiesbaden groß geworden auch?
Nee, ich bin im beschaulichen Zweibrücken groß geworden und beschaulich dann eher aufgrund der Größe, nicht weil es so ansehnlich ist. Zweibrücken ist die letzte Stadt in Rheinland-Pfalz, bevor es ins Saarland reingeht, sind knapp 20.000 Leute, die da noch versammelt sind. Viel Land, viel Wiese, viel Kühe. Und da komme ich her und bin dann vor, ich glaube, knapp 11 Jahren zum Studieren und Arbeiten nach Wiesbaden gegangen, weil ich gemerkt habe, die Struktur da ist ein bisschen dünn, da ist wenig Infrastruktur, da ist wenig Wirtschaftsleistung. Da musste ich leider meine Zelte abbrechen.
Und wie sah dein Berufsorientierungsprozess aus? Das frage ich auch als Vater. Ich habe ja 3 Kids und die beschäftigen sich mal mehr, mal weniger auch mit der Frage. Wie war das bei dir?
Bei mir war relativ schnell klar, also ich habe Abitur gemacht und bei mir war im Abitur schon klar, dass ich irgendwas mit Sport machen möchte. So wie die meisten heute sagen, irgendwas mit Medien. Mhm. War für mich damals klar, irgendwas mit Sport. Also wenn ich das ganz nüchtern, ganz ehrlich betrachte, sah die Orientierung so aus, dass meine Mutter zu einem Videospiel spielenden Teenager ins Zimmer kam und nach dem Abitur gesagt hat, so Till, was ist denn dein Plan? Du hast 4 Wochen Zeit, sonst fängst du bei deinem Vater im Installateurbetrieb eine Ausbildung an. Das war keine Option. Und dann habe ich gesagt, gut, welche Jobs mit Sport gibt's denn, wo ich jetzt nicht das allerbeste Abi für bräuchte, um in irgendeiner Art und Weise studieren zu dürfen. Und dann wurde es Fitnessökonomie und ein duales Studium, bei dem ich mich als Personal Trainer habe ausbilden lassen. Mhm. Und Das war die ganze Orientierung. Also ich würde sagen, das war eine Recherche von 1,5 Wochen und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir jetzt das.
Ich habe heute gerade einen Podcast gehört, da ging es auch um Sport und um Business. Und zwar war Jürgen Klinsmann ja zu Gast bei Philipp Westermeier im OMR-Podcast. Und da ging es dann auch um natürlich um Sport, um Teamplay, um Motivation, Performance, Talente und Förderung, aber eben auch um die Unternehmensseite dabei. Wann hast du angefangen, dich für diese geschäftliche Seite zu interessieren, die ja heute für euch auch mit dranhängt?
Also Fitnessökonomie als Studium, das hatte ich dann erst, ich sag mal, gezwungenermaßen gewählt und war dann relativ schnell sehr dankbar drum, weil der Name sagt es schon, Ökonomie ist hälftig eigentlich ein BWL-Studium. Und das war wahnsinnig wichtig. Und das erste Mal, dass ich mich damit beschäftigt hatte, war, als ich mit einem Personal Training Kunden zu der Zeit unser erstes oder mein erstes Unternehmen gegründet hatte. Da war ich, glaube ich, 2021 noch im Studium und da ging es dann so los.
Was war das für ein Unternehmen?
Das war eine, ja, heute würde man sagen, KI-gestützte Fluktuationsanalyse für Fitnessstudios. Das heißt, wir haben geschaut, wie hoch ist das Kündigungsrisiko, das du im Fitnessstudio mitbringst anhand von deinem Nutzerverhalten, und haben dem Studio gesagt, hier, guck mal, der Gabriel, der ist auf der Kippe, der könnte bald kündigen, weil er sich so verhält, und haben dann Maßnahmen vorgeschlagen, um dich im Studio zu halten.
Was sind da so die Faktoren, warum die Leute kündigen? Also viele fangen ja im Januar an, habe ich gehört. Das geht dann so bis in den Februar.
Genau, die sind dann stiller Teilhaber bis Oktober und dann wird gekündigt.
Ja, ja.
Also wir hatten dann insgesamt 27 Faktoren identifiziert, die unterschiedlich priorisiert waren. Also da ging es zum einen natürlich, wie lange ist jemand schon Mitglied? Umso länger du Mitglied bist, umso wahrscheinlicher ist eine Neuverlängerung. Mhm. Wie oft bist du da? Was ein großer Treiber ist, und da haben wir von Apple lernen dürfen, was ein großer Treiber ist, ist der Revenue abseits von dem normalen Produkt. Also das normale Produkt der Mitgliedschaft ist der normale Revenue, der normale Umsatz, den du als Mitglied halt fährst. Und wie viel Nebenumsatz generierst du für das Fitnessstudio? Ja, das Beispiel Apple war für uns damals, okay, irgendwie jeder hat ein iPhone am Start, aber du kannst bei jedem Kopfhörer kaufen, trotzdem kaufst du für 200 Euro die AirPods und du kaufst das iPad und du kaufst noch Apple, weiß ich nicht, TV und die Cloud-Lösung und dies und das, und auf einmal hast du alle Produkte von Apple, obwohl du nur mit dem iPhone angefangen hast. Und wenn du so viel Geld für Apple investiert hast, ich bin das beste Beispiel in diesem Opferzyklus, mein nächstes Produkt wird auf jeden Fall, nein, das wird auf jeden Fall ein iPhone sein. Weil, also, ich habe jetzt alles aus dem Apple-Kosmos. Ich kaufe mir jetzt, I hate to break it to you, Samsung, aber ich werde mir jetzt kein Galaxy kaufen.
Wobei die USB-C-Thematik jetzt ja zumindest dafür sorgt, dass das ein bisschen einheitlicher wird, ne? Auch auf Apple-Geräten.
Ja, das stimmt, aber also die Einfachheit, wenn alles aus demselben Haus kommt, ist da schon
das Ökosystem
schon,
ne?
Sehr angenehm. Ja. Hashtag keine Werbung.
Ja, und da gibt es natürlich auch interessante Marketing-Moves von Fitnessketten, die natürlich auch weit mehr als nur diese Mitgliedschaften vertreiben, ne?
Ja, absolut. Also wir haben das gesehen in den USA. Easy Fitness hat damals damit angefangen. Die haben für die Mitglieder Movie Nights, also die haben einfach einen Beamer ins Studio gestellt und Filme mit den Mitgliedern geguckt, um irgendwie eine Attraction zu bekommen. Und diese Eventisierung, das wurde dann in Deutschland auch immer mehr. Aus Hamburg, zwei Jungs, also Grüße hoch in den Norden, von Primetime Fitness. Die haben da extrem Randale gemacht in der Hafen City. Das hat in der ganzen Fitnessbranche sehr stark Welle geschlagen.
Okay. Ist dann auch so ein Bring a Friend-Ding, ne?
Ja, Bring a Friend und auch so dieses Gefühl von, man kann sein Privatleben da verbringen und das ist eine Community, die man aufbauen möchte, ja. Und ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, und die CrossFit-Studios haben das eine Zeit lang sehr, sehr gut gemacht. Jetzt macht das irgendwie High Rocks und Barry's Fitness, und also die Yoga-Studios machen das fantastisch, eine Community zu züchten, die irgendwie sehr loyal ist und sehr gerne da ist, auch wenn es 1 Million andere Anbieter gibt. Also da gibt es viele, viele Dinge und viele Faktoren, aber long story short, wir haben die Company dann zugemacht, weil wir nicht DSGVO-konform waren.
Ah. Ihr musstet sie schließen?
Wir mussten sie schließen, weil die EU gesagt hat, was wir machen, ist Profiling.
Okay.
Und das mag die EU gar nicht so gerne. ironischerweise haben wir ein Jahr vorher vom deutschen Wirtschaftsministerium Innovationspreis dafür gewonnen.
Das ist gut. Aber ihr habt ja auch viel gelernt.
Ja, viel gelernt. Viel Geld ausgegeben, viel gelernt.
Wie ging es dann weiter nach dem Dämpfer, der es ja bestimmt war?
Ja, das war fies. Dann hat es auch eine Weile gedauert, bis ich das nächste Unternehmen gründen wollte. Also ich habe mich in der Zwischenzeit dann nach Abschluss des Studiums als Solo-selbstständiger Personal Trainer am Markt etabliert. Das ist auch eine Leidenschaft, die kann ich heute noch nicht ganz lassen. Also wenn jemand kommt und sagt, ich möchte gerne leiden, hier hast du viel Geld, dann mache ich das immer noch gerne. Von daher dieses unternehmerische Sein, wobei Solo-selbstständig und Unternehmer sein ist ja nochmal zwei Paar Schuhe. Aber dieses selbst am Markt tätig sein und nicht für jemanden arbeiten, hat mich seitdem nicht mehr verlassen. Und dann hat es gedauert bis vor knapp 2,5, 2, 3 Vierteljahren, bis der nächste Gründungsimpuls dann für wirklich Unternehmen nochmal kam.
Hast du dann jemanden getroffen und ihr habt ein bisschen Ideen hin und her gepingpongt oder wie kam es dann zur nächsten Unternehmung?
Das ist ein Stück weit aus meinem Personal Training heraus erwachsen. Also mein Co-Founder Vincent, mit dem ich Roadrunner dann am Ende gegründet habe, ist ein Basketballkumpel von mir. Wir kennen uns schon relativ lange durch die gemeinsame Leidenschaft, natürlich zum Sport. Und haben uns irgendwann beim Streetballspielen mal kennengelernt. Er hat Marketing, Kommunikation studiert, hat dann erst angefangen, erste Sachen für mich als Personal Trainer umzusetzen, die Google-Kampagnen aufgesetzt, die Homepage nach vorne gepetert, Fotos, Videoclips gemacht, Kampagnen gefahren, auch über Social Media, um da irgendwie voranzukommen. Und wir haben beide gemerkt, dass die Zusammenarbeit miteinander extrem angenehm ist. Und ich wusste von ihm, dass er auch in der Gründerszene aktiv war. Also er hatte damals mit seinem Prof zusammen aus der Hochschule heraus ein Unternehmen gegründet, was an Energieversorger herangetreten war, hat seine Anteile dann aber relativ schnell wieder verkauft, als er gemerkt hat, wie schwierig das ist, auf dem Markt irgendwie als Startup Fuß zu fassen. Und dadurch, dass er mich ja in der Selbstständigkeit schon begleitet hatte und wir ständig im Austausch waren für Content, für Werbung, für Blogs, für was auch immer, wusste er relativ stark, was bei mir abgeht. Und irgendwann rief ich ihn an und erzählte ihm davon, dass Unternehmen immer mehr auf mich als Trainer zukamen und dass ich da Geschäft sehe, mir aber die Fähigkeit alleine fehlt, das aufzubauen als System und als Struktur und dann auch so ja umzusetzen und aufzubauen, dass das auch in der Markenbildung nach außen funktioniert. Also aus der Gründung von dem Fluktuationsunternehmen Studio Analytics hießen wir damals, ist mir schon aufgefallen, dass wir Kompetenzen teilen müssen. Wir hatten ein Gründerteam damals von mir aus dem Fitness und ein Data Scientist, der hauptsächlich für den Code verantwortlich war. Wir hatten aber niemanden, der in der Lage gewesen wäre, das in irgendeiner Art und Weise als Marke aufzubauen und zu pushen. Wir haben wahnsinnig viel Geld für irgendwelche Fiverr-Freelancer ausgegeben. Und dementsprechend war mir klar, ich brauche jemanden für den Pain, den der Markt mir gerade gegenüberspielt und für die ersten Ideen, die ich habe, der das Ganze in irgendeiner Art und Weise in ein kommunikatives Konzept gießen kann. Und wir haben uns auf einen Kaffee getroffen, wir haben drüber gesprochen, ich habe ihn gefragt, ob er jemanden kennt, der mir helfen kann. Er hat nach links geschaut, nach rechts geschaut, gesagt, nee, er sieht niemanden, aber er hätte Bock.
Ich bin hier.
Ja, genau. Und dann haben wir angefangen, da tatsächlich mal aus dieser, ja, jetzt hätte ich fast gesagt Schnapsidee, das war eher eine Kaffeeidee, aus dieser Idee ein System zu bauen und tiefer reinzugehen und die ersten Learnings, die ich als Selbstständiger mitnehmen durfte, als ich Unternehmen betreut habe, so zu konkretisieren, dass sich daraus ein marktfähiges Produkt entwickelt hat. Und haben dann halt diesen urdeutsch-bürokratischen Gründungsprozess gestaltet, den ihr wahrscheinlich hier schon hinreichend besprochen habt.
Der euch aber nicht abgehalten
hat. Nee, abgehalten nicht. Aber er hat es uns auch nicht leichter gemacht.
Ich glaube, das wäre auch nochmal eine super Gründungsidee, also Gründungswilligen dabei zu helfen, da super smooth durchzukommen.
Ja, das stimmt, aber Gründungswillige brauchen ihr Budget meistens für was anderes. Ich weiß nicht, wie viel Geld man da verdienen könnte.
Stimmt.
Aber also ich kenne deine Zahlen ja nicht genau, wenn du Zeit und Geld übrig hast. Vielleicht kannst du dich als NGO ja etablieren.
Roadrunner, das kennt man ja auch noch aus so einer Serie,
genau.
Ne? den Roadrunner?
Genau, genau.
Kam das daher, die Idee?
Der Name kommt daher, genau. Das erste Produkt, was wir verkauft hatten, waren Laufgruppen für Unternehmen, weil wir, Brainstorming fing zu der Zeit an, als diese ganzen Firmenlaufgeschichten waren. JP Morgan, Chase, B2Run, City Run hier, Sparkassenmarathon da. Und wir wahnsinnig gute Erfahrungen im Cold Outreach gemacht haben und im Kontakt mit Unternehmen, mit denen ich schon stand, um denen Leistungen zu verkaufen, um die Teams, die sie angemeldet haben für diese Läufe, ein bisschen vorzubereiten und einen Benefit mit reinzuspielen, der nochmal eine Wertschätzung gibt, außer wir wollen, dass ihr Werbung für uns lauft. Und dann ist es in irgendeiner... Ja, du kennst es aus dem Startup. In irgendeiner, wir sprechen mal über Marketing-Session um 2.38 Uhr in der Früh entstanden, dass Roadrunner ja ein ganz cooler Name wäre, weil er nah am Laufen ist.
Ich finde, man muss es auch gar nicht so verkomplizieren. Es muss einfach auch gut klingen und catchy sein und es sollte es natürlich so noch nicht geben. Die Domain muss immer frei sein. Das ist gar nicht so einfach mit so einem englischen Begriff wahrscheinlich, aber das habt ihr irgendwie gelöst. Aber es muss sich irgendwie gut anhören und darf auch nicht so kompliziert sein. Ne? Also und dann stellt man es mal ein paar Leuten vor und guckt, wie die Resonanz irgendwie ist, ne? So ist es ja am Ende des Tages.
Ja, oft. Und das Miep Miep kennt jeder unter 45, glaube ich, noch recht gut.
Ja. Wie seid ihr gestartet? Habt ihr euch dann auch klassischerweise erstmal ein Pilotunternehmen, Pilotkunden gesucht und das da mal verprobt? Habt ihr euch erstmal eingeschlossen und seid dann viel zu spät auf den Markt? Das sind ja so zwei klassische Wege, die ich schon oft gehört habe zumindest.
Irgendwas dazwischen und nichts von beidem. Wir haben dann, also ich hatte ja schon Unternehmenskunden aus dem Personal Training, mit denen habe ich drüber gesprochen, was ich vorhabe, was wir vorhaben, und wir haben die Kunden dann einfach rübergezogen aus meinem Personal Training ins Unternehmen mit rein, was natürlich im ersten Step ein hohes monetäres Risiko für mich war, weil auf einmal war das Geld nicht mehr meins. Und ich habe die Arbeit trotzdem noch geleistet, damit wir schon mal einen Revenue Stream haben. Das heißt, wir haben den Piloten am Live-Kunden ausprobiert und dann angefangen, die Unternehmen, mit denen ich schon in Kontakt war, immer mehr in das System, das wir parallel entwickelt haben, reinzugießen. Ob sie das gemerkt haben oder nicht, weiß ich heute gar nicht. Ist mir auch egal. Zwei davon sind heute noch unsere Kunden. Jetzt 2,5 Jahre später, das ist sehr schön. Das ist auch ein gutes Zeichen für das, was wir machen. Und das ist dann immer weiter gewachsen und immer organischer geworden. Wir sind eher Team Start Before You're Ready. Wir fangen erstmal an und basteln was zusammen im laufenden Prozess und schauen dann, ob es klappt. Und wenn es nicht klappt, dann lassen wir es halt sein.
Ja, weil wenn man darauf wartet, dann hat sich der Markt eh schon weiterentwickelt. Deswegen, man muss, glaube ich, immer versuchen, so gut wie es geht, draußen zu sein, wo die Veränderung stattfindet, und zwar täglich. Und von daher finde ich es absolut den richtigen Ansatz. Was waren so eure Learnings, wenn du mal so zurückschaust? Gab es einen Fehler, den ihr gemacht habt, aus dem ihr gelernt habt, wo ihr vielleicht sagt, das sollten andere vielleicht nicht nochmal machen müssen, diesen Fehler?
Ja, diverse. Und auch wenn es schon das zweite Unternehmen war, was ich gegründet habe, Fehler bleiben nie aus. Ich glaube, das größte Learning, und das ist was, da reiten wir heute noch mit und da haben wir heute noch ein Thema mit, ist die Wahl des Standorts, wo meldest du ein Unternehmen an?
Okay.
Also wir arbeiten vollkommen dezentral, wenn wir nicht beim Kunden sind, aus dem Homeoffice raus oder von wo auch immer in Deutschland und der Welt. Und die Frage ist natürlich, wo melden wir das Unternehmen an? Jetzt wollten wir am Anfang gucken, dass wir möglichst wenige Kosten haben. Also haben wir gesagt, gut, dann melden wir das einfach an der privaten Adresse von uns an. Ich habe das dann gemacht. Dann sagte mein Vermieter, aber ich will das Schild nicht auf dem Briefkasten, muss mir wieder abmelden. Und das ist, wenn du in der Unternehmensform bist, immer mit dem Notar verbunden. Jeder Umzug vom Unternehmen kostet wahnsinnig viel Geld und viel Zeit, dir diesen Vertrag nochmal vorlesen zu lassen. Also wir sind jetzt 2,5 Jahre am Markt, wir sind schon 3-mal umgezogen mit der Firmenadresse. Und das ist wirklich die effizienteste Art und Weise, Ressourcen zu verbrennen. Das kann ich niemandem empfehlen. Also den Standort sollte man sich gut überlegen und dann auch möglichst da bleiben dürfen. Was die reine Kommunikation angeht, haben wir natürlich auch viel gelernt, was so unsere Kunden angeht. Also den einen von den 3 Startkunden, den wir dann nicht mehr betreuen heute, den haben wir ein bisschen aufgrund von kommunikativer Unzulänglichkeit verloren, weil das in einer Phase war, in der wir das und hauptsächlich ich gerade lernen musste, aus der Solo-Selbstständigkeit heraus auf einmal ein Team ich sag jetzt mal ganz gehoben, zu orchestrieren und zu delegieren. Hm. Und zu der Zeit ist mir das wahnsinnig schwer gefallen, Aufgaben abzugeben, Kompetenzen zu übertragen, auch mal loszulassen und darauf zu vertrauen, dass es schon gut wird. Und da gab es wahnsinnig viele Abstimmungsprobleme und Fehler und dann sind viele Termine beim Kunden von unserer Seite aus geplatzt, weil die interne Kommunikation einfach nicht gut stand. Also das ist was, je nachdem wie groß man als Gründerteam ist und welches Geschäftsmodell man wählt, man sollte sich früh darum kümmern, dass man vernünftige Kommunikationswege und nur einen Channel hat.
Ja.
Wir hatten damals über WhatsApp, über Teams, über Slack, über den Google Drive, über E-Mail, es ging ständig was verloren. Das ist was, ein Tool, damit richtig gut werden und das konsequent bespielen, das hilft.
Ja. Jetzt gibt es verschiedene Gründe, warum Unternehmen sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigen. Einige versprechen sich davon mehr Bewerbungen. Ja, wir sind jetzt ein attraktiver Arbeitgeber und machen Employer Branding und brauchen natürlich auch Angebote, also Fitnessstudios, Massagekurse und vielleicht auch noch so Personal Trainer, die kommen. Und vielleicht gibt es aber auch Unternehmen, die sagen, nee, uns ist das Wohl unserer Mitarbeitenden total wichtig. Wir wollen darauf achten, dass es ihnen gut geht, damit die gut arbeiten können und dann kommt der Rest von ganz alleine. Wie ist so die Gemengelage, die ihr so erlebt? Geht das auseinander, die Motivation der Unternehmen?
Am Ende vom Tag merken wir schon, dass Unternehmen Maßnahmen wie uns vor allem dafür buchen, dass es ihnen als Unternehmen besser geht.
Ja.
Kein Unternehmen der Welt oder die wenigsten Unternehmen der Welt kaufen sich strukturell Kram ein, nur damit er Spaß bringt. Oder nur damit eine Feel-Good-Atmosphäre da ist. Wir haben das immer wieder in Gesprächen, dass das Thema Employer Branding mit aufkommt.
Mhm.
Das sehen wir aber als ganz klaren Nebeneffekt davon, wenn Gesundheit strukturell gelebt wird. Wenn man das als Plakette außen drauf klebt, damit es da ist und der Betriebsrat vielleicht happy, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Das ist wie wenn man ein Event macht und das ganze Ding steht und man sagt sich dann, ah, wir brauchen noch einen Spendenzweck, damit es eine größere Awareness hat. Leute merken, wenn das von außen aufgeklebt wird, damit es mehr glänzt.
Ja.
Also das merken wir. Und dementsprechend haben wir schon das Gefühl, dass der Markt eher dahin geht, dass wir sagen, okay, die Fachkräfte, es gibt ein Hauen und Stechen auf dem Markt um gute Leute und um gute Leute, die in irgendeiner Art und Weise lange da sind. Das ist in der Arbeitswelt heutzutage nicht mehr gewöhnlich, dass jemand 8, 9, 10, 11 Jahre oder länger im Unternehmen ist. Wenn du bei LinkedIn guckst, die ganzen Leute, die vor 10 Jahren von der Uni kamen, die haben bei LinkedIn schon eine halbe Page voll mit Arbeitgebern. Das ist eine relativ hohe Fluktuation. Und Recruiting-Kosten sind ein reales Thema, wenn wir von Gewinn sprechen. Also je nachdem, was das für eine Stelle ist, merken wir einfach, dass wenn der Druck im Unternehmen und Kommunikation, Kultur und ein Druckempfinden von Arbeitnehmern, das ist ein ganz klares Gesundheitsthema. Wenn du Stress und Druck hast, den du mit nach Hause nimmst, schläfst du schlechter, isst du schlechter und gehst mit einem schlechten Gefühl auf der Arbeit. Das Umfeld wirst du sofort verlassen wollen, wenn die erste Chance dazu kommt. Das heißt, da liegt ein großer monetärer Hebel rein in dem Thema Fluktuation, wenn du eine gute, gesunde Arbeitskultur hast. Und auch das merken wir hinsichtlich HR. Also HR, vor allem, wenn in Unternehmen Wechsel in HR-Positionen von jemandem, der lange Jahre 50, 55, 60 plus dieses Thema begleitet, ein Wechsel kommt zu einem jüngeren Team oder wenn Strukturen neu aufgebaut werden, neue Teams werden installiert, dann merken wir eigentlich den größten Pull, weil die schon verstanden haben, dass es abseits vom Branding Möglichkeiten gibt, A, die Produktivität zu steigern. Wenn du 8 Stunden still sitzt, in den Bildschirm reinstarrst, wird das Ergebnis nicht besser. Als wenn du zwischendurch dich ein bisschen bewegst, dich gesund ernährst, genug Wasser trinkst und guckst, dass Licht und Sauerstoff funktionieren. Das ist alles kein Hexenwerk, was wir machen. Und gleichzeitig ist das ganze Thema Fluktuation und Recruiting, ich wiederhole mich, ein riesen Ding. In ungesunden Unternehmen wird viel gewechselt, ist viel Churn, sind ständig Ausschreibungen für die immer gleichen Stellen.
Es geht also auch um Retention, wie man neudeutsch sagt, ja, die Leute auch da zu behalten.
Genau.
Das erinnert mich ein bisschen an deine erste Firmengründung, in der ihr überlegt habt, was bringt dann Leute raus von aus den Studios oder was hält sie da? So ist es ja heutzutage auch. Ne? Da könnte man sich ja auch mal überlegen, was sind so die Faktoren und kriegen wir eigentlich raus, welche Tendenzen es gibt, dass Leute uns vielleicht verlassen?
Ja, gut, dass du sagst. Also wir haben dann tatsächlich, wir mussten die Firma zumachen. Die letzte Amtshandlung, bevor wir zugemacht haben, und ich darf nicht sagen, an wen wir verkauft haben, aber wir haben den Code, den wir geschrieben haben für diese ganze Analyse, an ein großes Unternehmen verkauft, das seitdem intern fürs HR diese Fluktuationsanalyse laufen lässt und nur die Parameter geändert haben, um zu verstehen, wie ist denn die Retention im Unternehmen. Also wir hatten noch einen vernünftigen Payout dafür, dass das Unternehmen nicht legal war.
Einen kleinen Exit noch gemacht vor Ladenschluss.
Ja, Glück, also der hat sich nicht gelohnt. Machen wir uns nichts vor, aber es, wir gingen auf jeden Fall nicht mehr mit einem großen Minus aus der Nummer.
Ja, ja.
Und offensichtlich ist es was, was mich bis heute begleitet, weil wir haben das damals in den Fitnessstudios gesehen. Ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es ist so unendlich viel günstiger und die Umsatzmarge ist bedeutend höher, wenn jemand seinen Vertrag verlängert, als wenn du jemanden ziehen lässt und neu mit reinnimmst.
Ja.
Das potenziert sich ja nur, wenn wir über Gehälter sprechen, 80, 90, 100, 120.000 Euro aufwärts. Du willst ja jemanden einstellen, also du zahlst jemandem ja 100.000 Euro aufwärts, weil du dir erhoffst, dass die Stelle potenziell mehr erwirtschaftet, als sie dich kostet.
Das Dreifache bestenfalls, ne? Ist ja immer so, so eine kleine Rechnung.
Im allerbesten Fall.
Ja.
Und wenn die Stelle unbesetzt bleibt über längere Zeit, hast du die Kosten, dass es nicht erwirtschaftet wird und musst noch Budget aufbringen, obwohl du es gerade nicht erwirtschaftest, um die Stelle neu zu besetzen.
Ja. Ja.
Und das merken wir bei jüngerem HR und bei HR, das sich damit länger beschäftigt. Wir haben inzwischen auch spitz bekommen, dass das an den Universitäten, BGM kommt da tatsächlich in den Vorlesungen immer wieder vor und wird immer mehr auch besprochen, was so dieses ganze People and Culture Thema angeht. Da ist ein Verständnis und da ist auch inzwischen, das ist fast schon traurig, seit 30 Jahren gibt es dieses Thema auf dem Markt und so langsam ist es nicht mehr nice to have.
Ja, das kenne ich auch, dass dann irgendjemand das betriebliche Gesundheitsmanagement so mitmacht und dann gibt es so einen Gesundheitstag einmal im Jahr und dann kann man da irgendwo hingehen und gibt es Flyer und so. Das, so war das. Und jetzt geht es hoffentlich immer mehr dahin, dass man mit Leuten wie euch arbeitet und vielleicht kannst du uns auch mal in so einen Case mit reinnehmen, wenn jetzt ein Unternehmen hier zuhört und sagt, das klingt ja wirklich interessant, dann nehme ich mal Kontakt auf mit dem Till. Wie geht's dann los? Wie sieht die Zusammenarbeit aus?
Ja, im allerbesten Fall unterhalten wir uns erstmal drüber, wer das Unternehmen ist, wie das Unternehmen aufgebaut ist und ob wir uns auf einer persönlichen Ebene leiden können. Wir sind ganz fest davon überzeugt, dass man nur mit Leuten gutes Geschäft machen kann, die man auch mag und dass es nur dann erfolgreich ist. Und wenn wir uns das erste Mal, ich sag jetzt mal ganz plump, beschnuppert haben und festgestellt haben, das, was ihr vorhabt und das, was wir anbieten, passt in irgendeiner Art und Weise zusammen, geht es erstmal darum, den Ist-Zustand zu ermitteln. Das heißt, wir kümmern uns um eine Analyse des Unternehmens, sowohl aus Sicht des Unternehmens selbst, als auch aus Sicht der Mitarbeitenden. Bedeutet, wir wissen, was denkt das C-Level, was denkt die Führungsebene, was denkt HR über den Arbeitsplatz, die Arbeitsgesundheit und die Kultur. Und gleichzeitig werden die Mitarbeitenden voll anonymisiert befragt und daraus die Metadaten analysiert und dann als Report ans Unternehmen gespiegelt. Das Ganze legen wir dann übereinander und schauen, wo gibt's Schnittmengen und wo haben wir eventuell große Gaps, wo haben wir Probleme, die offensichtlich strukturell sind und von denen wir eine Ableitung machen können. Wir haben das jetzt und ich kann brühwarm darüber erzählen, weil die Befragung ist seit letzter Woche ausgelaufen dazu.
Ihr hört es hier zuerst. Sehr gut.
Ihr hört es hier zuerst, genau. Exclusive on New Work Chat. Das ist ein Unternehmen hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, 130 Mitarbeitende und die haben sowohl Verwaltung, die haben eine eigene IT, die haben eine Metallwerkstatt und die haben ein Lager und einen Logistikbetrieb. Alles auf demselben Gelände. Das sind alles verschiedene Departments im selben Unternehmen und entsprechend haben die extrem diverse Anforderungsprofile für die jeweiligen Jobs. Ja, man kann argumentieren, dass Juristinnen und Juristen am Ende vom Tag ziemlich genau das gleiche Belastungsprofil haben wie Buchhalterinnen und Steuerberaterinnen. Produktionsmitarbeiter, Lagermitarbeiter, Logistikerinnen und ITler haben relativ wenig miteinander zu tun. Und wenn die unter demselben Dach arbeiten, kannst du nicht so eine One-Size-Fits-All-Lösung hinschmeißen wie eine New-Era-Cappy. Das die passt dann nicht. Und das ist das, was wir dann da ausgearbeitet haben. Wir haben dann ein komplettes Konzept geschrieben für ein Jahr, haben geschaut, wie kriegen wir die verschiedenen Departments so bespielt, in der Gleichzeitigkeit bespielt, dass alle was davon haben. Es gibt Leute im Unternehmen, die arbeiten ausschließlich remote. Das heißt, auch die müssen wir in irgendeiner Art und Weise mit ins Boot nehmen, weil wir sowohl für uns als auch dann für den Arbeitnehmer und für niemand anderen machen wir es am Ende vom Tag, versuchen, eine Chancengleichheit, was die Wahrnehmung der Angebote angeht, darzustellen. Als wir das Konzept geschrieben hatten und mit dem Unternehmen klar war, dass das ein gangbarer Weg sein könnte und dass das Unternehmen sich wohl damit fühlt, wie die reinen Bullet Points aussehen von diesem Konzept, haben wir uns darum gekümmert, das vernünftig zu budgetieren. Haben geschaut, wie viel Budget brauchen wir dafür realistisch, und haben dann angefangen, Fördermöglichkeiten für das Unternehmen abzubilden. Das heißt, wir haben Krankenkassen abgefragt, wir haben das Konzeptpapier anonymisiert an die Krankenkassen geschickt. Disclaimer, die sind verpflichtet, den Kram zu bezahlen, das sagen sie nur nicht so gerne. Wir haben das da hingeschickt, wir haben mit eigentlich allen großen Krankenkassen in Deutschland und auch mit einigen kleinen BKKs und wie sie nicht alle heißen, inzwischen über die Jahre Netzwerk und Kontakte aufgebaut. Das heißt, wir spiegeln das an die entsprechenden Verantwortlichen. Wir sagen hier, schaut, das ist das Unternehmen, wir kennen die, na, jetzt ist mein Deutsch zu Ende nach 2,5 Stunden Schlaf.
Wir können auch ins Englische gehen, wenn du magst.
Ob das jetzt so viel besser wird. Wir kennen die Anforderungsprofile der jeweiligen Krankenkassen. Welche Unternehmen sind für sie interessant und welche nicht. Wir wissen, welche Sprache müssen wir anwenden, um mit welcher Krankenkasse zu kommunizieren und wie lange sind die Wege. Du hast es gerade schon mal versucht. Neudeutsch sagt man, wie groß sind die Loops, in denen wir uns bewegen, um solche Projekte anzustoßen. Und dann versuchen wir federführend fürs Unternehmen, Förderung fürs Unternehmen zu gewinnen für diese Maßnahmen. Und in der Gesundheitsprävention und im Gesundheitsmanagement bedeutet Förderung nicht das Gleiche wie im restlichen Förderalltag in Deutschland. Normalerweise ist eine Förderung so, dass du den Antrag stellst, du bekommst den bewilligt, du gibst viel Geld aus, reichst die Rechnung ein und bekommst nach x Tagen, Wochen, Monaten 60%, 70%, 75% von deiner ausgegebenen Kohle wieder. In der Gesundheitsprävention ist es so, dass wenn das gefördert wird, die Rechnungsstellung im Auftrag an die Krankenkasse geht. Das bedeutet, wir sitzen dann als Dienstleister da. Man kann sich ein bisschen vorstellen wie Steuerberater für Gesundheit, sage ich immer ganz gerne. Wir fuchsen uns in die Materie ein, wir wissen über das Unternehmen Bescheid, wir kennen die KPIs, wir wissen, wo wir hinwollen und wir haben Kontakt zu den Krankenkassen und Behörden, um entsprechend dann die Fördersumme zu verhandeln und die Rechnungsstellung abzuwickeln, dass das Ganze, das Budget vom Unternehmen maximal zusammenschrumpft. Das ist bis 100% möglich, aber das darf ich und will ich gar nicht versprechen, um den bürokratischen und monetären Aufwand, den das Unternehmen leisten darf, so klein wie möglich zu halten. Wir haben das geschafft, für das Unternehmen, das ich gerade angesprochen habe, 100% Förderung zu bekommen. Ich kann ganz offen darüber sprechen, dass das in dem Fall die AOK Hessen war, die das gesponsert hat, also gesponsert, die wollen natürlich was dafür haben, dass sie das tun. Die machen das nicht aus altruistischen Gründen, aber das ist so der gangbare Weg. Mhm. Und wir als vermittelndes Unternehmen, und wir haben vorher beraten, haben die Verhandlungen geführt, wir sind jetzt in der Position, dass wir das Ganze, was wir vorher selbst verhandelt und abgewickelt haben mit der Krankenkasse, dann auch tatsächlich umsetzen dürfen. Und da als Generaldienstleister auftreten, dass das Unternehmen sich um das kümmern kann, was es gut kann. Wir uns um das kümmern können, was keinen Spaß macht, und die Krankenkasse dann auch den Benefit hat, dass Prävention angeboten werden kann, und das ist am Ende vom Tag unsere ganze Arbeit.
Also ihr kümmert euch um alles eigentlich. Ihr könnt euch darum kümmern, was ist zu tun, wie sieht's aus, also wie gesund sind eure Leute, was ist möglich, wo kommt die Kohle her, wie wird sie eingesetzt. Das kann man ja dann auch noch schön groß denken. Also habt ihr schon Skalierungspläne?
Natürlich haben wir die. Also jetzt aktuell arbeiten wir hauptsächlich im und aus dem Rhein-Main-Gebiet heraus, verhandeln jetzt aber auch die ersten Konzepte für 2027. Nicht erschrecken, es ist relativ normal, umso größer das Unternehmen wird, umso länger werden die Zeiten, die wir solche Gespräche führen dürfen. Wir verhandeln jetzt das erste Konzept, was deutschlandweit ausgerollt werden soll, an 13 Standorten, 2.500 Mitarbeiter. was dann wie gesagt für 2027 ansteht, da darf ich noch nicht drüber sprechen, mit wem das ist. Wenn ich es dürfte, würde ich es trotzdem nicht tun.
Das heißt, ihr braucht auch mehr Leute, die euer Unternehmen stärken. Und da habt ihr jetzt natürlich auch einen Trainerpool. Da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Also auch das ist, glaube ich, wichtig, so das Arbeiten in Netzwerken. Aber auf der anderen Seite müsst ihr eure Crew dann auch vergrößern. Und da könnt ihr ja auch die Learnings aus dem Geschäft mit reinbringen gleich. Gibt es dann auch gleich schöne Sportangebote, wenn man bei euch arbeitet?
Ja, absolut. Wobei wir erwarten von den Leuten, dass die fit sind, wenn die bei uns arbeiten, weil das dann gelebte Kultur ist. Nichtsdestotrotz findet sowas ständig statt. Und die Trainer, mit denen wir arbeiten, das sind dann selbstständige Partner. Das heißt, wir übernehmen auch da das komplette QM für die Unternehmen und sorgen dafür, dass das Ganze läuft. Wir haben das lange angedacht und auch mal versucht, das mit jemandem zu machen, der bei uns angestellt ist. Es zeigt sich aber, dass das besser läuft, sowohl vom Qualitätsmanagement als auch von der Flexibilität für den Kunden, wenn wir das mit selbstständigen Partnern machen, die im Netzwerk agieren. Stand jetzt ist es ein breiter Mix aus Physiotherapeutinnen, Ernährungsberatern, Stresscoaches, ganz klassischen Personal- und Kurstrainern. Wir haben eine Augenärztin mit an Bord. Wir haben Yoga-Lehrerinnen mit dabei. Und ich habe mea culpa bestimmt jemanden vergessen, aber das kriege ich dann geschrieben, wenn die Folge raus ist. Warum hast du mit mir nicht gesprochen?
Ich kenne das ja mit den Augenärzten. Lesen Sie mal bitte die Buchstaben vor. Welche Buchstaben?
Ja, genau. Wobei, also sie setzt für uns vor allem Dinge um wie Augengesundheit am Bildschirmarbeitsplatz.
Ja.
Da geht es dann nicht darum, die Lesebrille richtig einzustellen, sondern am Ende vom Tag die Augen in irgendeiner Art und Weise als gesundheitsrelevant zu betrachten.
Lass uns mal über einen Aspekt sprechen, der aus meiner Sicht noch underrated ist, und zwar Schlaf. Ich finde, Schlaf ist ja vielleicht auch ein bisschen upcoming, so als Thema. Gibt's jetzt auch mittlerweile schon einige Bestseller, und wer hat nichts gegen guten Schlaf? Schlafhygiene ist ja schon auch ein geflügeltes Wort, aber ich erlebe ja auch immer mal Unternehmen, die sich dann so einen Ruheraum leisten oder gönnen, ja, wo man sich vielleicht mal mittags für eine Viertelstunde reinlegen könnte, weil wir wissen ja eigentlich alle, dass man danach richtig fit ist, ne? Wir als Daddys. Mhm. So ein kurzer Powernap ist schon sehr wertvoll. Oder auch nachts natürlich ein guter Schlaf ist sehr, sehr wichtig für das, was danach passiert am nächsten Tag. Ist das auch ein Thema, über das ihr mit Unternehmen sprecht?
Absolut. Schlaf ist ein Riesenthema. Wir propagieren sehr, sehr gerne den Nappuccino. Aha. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, das wir erfunden haben oder ob das irgendwo auf uns zukam. Wenn ich es geklaut habe, liebe Grüße. Danke für die für das Wort. Genau. Der Nappuccino ist im Prinzip der Powernap, wo man auf dem Weg aufs Kopfkissen noch ein Espresso trinkt, weil Koffein braucht ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis es wirkt. Und das ist die exakte Dauer, die man haben sollte für einen Powernap. Das heißt, man hat den doppelten Effekt von Koffein und dem Schlaf für eine höhere Produktivität am Nachmittag. Ich praktiziere das wahnsinnig gerne, den Nappuccino, weil er für mich extrem gut funktioniert. Und wir merken das in Unternehmen immer wieder, wobei auch das abhängig von der Unternehmenskultur ist. Wir arbeiten aktuell mit keinem Unternehmen zusammen, was einen Ruheraum implementiert hat, wissen aber zum Beispiel, dass das in Japan seit Jahrzehnten gelebte Kultur ist.
Okay.
Dass japanische Unternehmen sowas extrem fördern und begünstigen und dass das da ganz normal ist, am Arbeitsplatz Powernaps zu machen. Und wenn ich in die Kindergärten dieses Landes gucke, ist es auch da gelebte Kultur. Und wie so vieles gewöhnen wir es uns als Erwachsene ab. Das hat, und das würde jetzt zu weit und zu tief gehen, aber wahnsinnig viele Vorteile für uns, wenn wir A, nachts gut schlafen, und B, tagsüber nochmal ganz kurz den Reset-Button drücken, und da geht's dann auch um subjektives Stressempfinden, um Wachsamkeit, um Konzentrationsfähigkeit, um Leistungsfähigkeit per se und auch um einfach ein Wohlbefinden. Wer sich müde durch den Tag schleppt, der fühlt sich einfach mit egal welchem Task weniger wohl, als wenn wir richtig ausgeschlafen sind.
Ja, und bei Whoop ist es ja so, du hast ja diesen Recovery, diese Anzeige, wo du gerade bist bei deiner Erholung, und eigentlich bräuchten wir das ja auch für das Stressthema in der Arbeitswelt, finde ich. Auch wenn sich das wahrscheinlich nicht auf eine Uhr darstellen lässt, aber ich glaube auch, dass wir noch viel mehr über Schlaf reden sollten. Und das geht ja auch damit los, dass man diszipliniert genug ist, die Geräte nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Du hast jetzt sogar dein Podcast-Studio im Schlafzimmer.
Ja, das hat aber familiäre Gründe.
Ausnahmsweise heute mal.
Das hat ausnahmsweise familiäre Gründe, genau. Also unser Jüngster ist jetzt seit 3 Wochen auf der Welt. Und die Oma hat sich für Besuch angekündigt, die wohnt jetzt gerade eine Woche mit bei uns und dementsprechend ist im normalen Homeoffice-Setting gerade ein bisschen Remi-Demi. Ich habe mich jetzt in den ruhigsten Raum der Wohnung zurückgezogen, aber also das einzige Gerät mit einem Display in diesem Raum ist eigentlich der Wecker und der steht ganz am anderen Ende vom Bett, also an der anderen Seite der Wand, weil das ist was, das akzeptieren wir bei uns zu Hause gar nicht, Bildschirme im Schlafzimmer, und ich kann das auch jedem empfehlen. Die erste und die letzte Stunde des Tages sollten nicht digital sein. Du verlierst nichts im Algorithmus und an Sichtbarkeit und an Produktivität, an Reichweite, wenn das nicht so ist. Aber auch das.
Da ist noch ein Kommentar reingekommen bei LinkedIn, Till. Dann müssen wir noch mal kurz nachschauen und reagieren.
Ach ja, richtig. Ganz wichtig. Ja, genau. Ja, unbedingt. Unbedingt. Ja, bei MySpace hat mir auch noch jemand eine Nachricht geschrieben.
Tom. Aber ja, das ist nicht unbedingt gesund. Es hat also auch viel mit Gewohnheiten zu tun. Mhm. Gibt es auch ein gutes Buch, was du zum Thema Gesundheit eigentlich empfehlen kannst? Ich meine, vielleicht schreibt ihr ja irgendwann auch mal selber eins, weil ihr euch damit ja so professionell beschäftigt. Ist wahrscheinlich eine Zeitfrage. Aber gibt es eins, wo du sagst, das sollten Unternehmen sich mal oder sollten jetzt dem Geschäftsführer mal hinlegen?
Absolut. Also es gibt, wenn ich darf, empfehle ich 2 Bücher, wenn du nach einem gefragt hast, weil es 2 verschiedene Departments abdeckt und keins davon ist Schlaf. Weil Schlaf ist am Ende vom Tag was, das steht nochmal abseits und da musst du nicht für zu lesen und zu wissen, schläfst du gut oder schläfst du schlecht. Ich erlebe das aber auf geschäftsführenden Ebene immer mehr, dass eine vernünftige Ernährung ein Serviervorschlag ist. Sagen wir es mal so. Deswegen würde ich das Buch Zellnahrung, die Autorin müsste ich jetzt raussuchen, schlecht vorbereitet. Zellnahrung würde ich gerne empfehlen. Da geht es einfach darum, welche Kombination an Lebensmitteln sind gut für uns, egal aus welchem Kulturkreis wir kommen. Sensationelles Fachbuch. Muss man nicht Page to Page, Cover to Cover lesen, aber da kann man wahnsinnig viel mit rausnehmen, welche Lebensmittel machen Sinn für uns, welche nicht. Ich habe für mich als größtes Learning rausgenommen, dass ich nicht nur eine Liste habe an Lebensmitteln, die unbedingt auf dem Speiseplan stehen sollten, sondern auch eine Liste.
Shanahan?
Ja, genau. Ernährungswissenschaftlerin Shanahan.
Wahrscheinlich Catherine Shanahan.
Ziemlich sicher sogar, ja, die ist Amerikanerin, die gute Frau. Genau.
Ah, cool. Habe ich ja auch noch nicht von gehört. Spannend.
Sie empfiehlt, dass du auch eine Liste an Lebensmitteln hast, die du auf gar keinen Fall zuführst, die Red Flags im Kühlschrank, um sich entsprechend halt aufzuladen, weil Ernährung, Regeneration, Schocker, das gehört zusammen. Und das Zweite, was ich empfehlen möchte, ist von Kelly Starrett, das ist ein Physiotherapeut, das heißt Built to Move. Und da geht es im Prinzip darum, welche Bewegungen sollten unabdingbar sein für unseren Körper und welche Bewegungen halten uns gesünder, vor allem in der digitalen Welt, die uns den ganzen Tag in irgendeinen Bildschirm vor der Brust zwingt.
Cool. Gleich 2 wertvolle Bücher. Vielen Dank dafür. Wenn man auf dem Laufenden bleiben will zu euch, gibt's natürlich Website, LinkedIn, da schreibst du auch drüber, ne? Das sind so die Kanäle der Wahl wahrscheinlich.
Das sind die Kanäle der Wahl als B2B-Anbieter. Also wir haben eine Instagram-Page, aber also da müssen wir mal für euch durchwischen. Ansonsten fällt mir jetzt erstmal nichts ein, wo was passiert. Fast hätte ich gesagt Facebook, aber da ist ja niemand mehr. LinkedIn und die Homepage, da kriegt man uns ganz gut. Ja.
Sehr gut. Also, checkt das mal aus. Alles in den Shownotes. Till, schön, dass du da warst. Euch weiterhin viel Erfolg. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Bleib gesund. Das sage ich dir natürlich auch sehr gerne. Aber ich bin sicher, da achtest du ohnehin drauf. Viel Spaß auch weiterhin mit dem Nachwuchs. Ich als Daddy weiß ja, welche Herausforderungen damit auch einhergehen, auch beim Thema Schlaf. Aber ich bin sicher, du kriegst das schon hin. In diesem Sinne, schöne Grüße nach Wiesbaden.
Danke dir. Mach's gut, Gabriel. Ciao, ciao.
Mach's gut.